Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute mit Thomas Widerin. Hallo Thomas.
Hallo Kerstin.
Der Thomas, der hat ein Riesenabenteuer hinter sich, nämlich sein Projekt Long Way Home. Er ist mit dem Rad von Alaska nach Hause in Österreich gefahren. Das waren 429 Tage über 4 Kontinente durch 35 Länder. Es waren 32.000 Kilometer, so mal die groben Eckdaten. Richtig. Und da wir demnächst ein Sonderheft Tourenrad haben, das am 15.04. am Kiosk ist, wo auch alles zum Thema Radfahren, Bikepacking, wie plane ich, wie rüste ich mich aus und natürlich Tourentipps drin ist, fanden wir das eine ganz gute Idee, sozusagen zum Aufwärmen, uns jetzt mit dem Thomas mal über seine Tour zu unterhalten, die ja wirklich schon ein Riesenriemen ist, das kann man nicht anders sagen. Thomas hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das im Peach Verlag erscheinen wird. Fahrrad, Abenteuer, Weltreise ist der Titel. Aber Thomas, so, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und starten mit deinem Abenteuer. Das war ja für dich so Projekt Long Way Home. Wie kam es denn überhaupt dazu? Du warst ja vorher auch schon mal längers mit dem Rad unterwegs gewesen, vor allem in den USA, aber jetzt eben so ein Großprojekt.
Also kurz erklärt, ich habe ja schon einige größere Projekte gemacht. Mit größere Projekte meine ich so 2 Monate, 2,5 Monate, 5.000, 6.000 Kilometer und so weiter. Auch einiges in Amerika drüben. Und ich habe mir aber gedacht, ich möchte einmal eine große abschließende Sache machen. Weil auch mein Hintergedanken war, irgendwann einmal möchte ich Vorträge machen und da brauchst du noch einmal etwas Großes zum Vorweisen, du brauchst gute Bilder und so weiter. Und ich wollte einfach was Besonderes machen. Und etwas Besonderes ist eigentlich so immer bei den Radfahrern so eine Weltumrundung. Aber Weltumrundungen haben schon viele gemacht und ich wollte einfach was Besonderes machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, fahre ich ungefähr die Strecke einer Weltumrundung und fahre sie von Start zum Ziel, also von irgendwo ganz weit weg nach Hause. Und so bin ich eigentlich auf das gekommen, langer Weg nach Hause, long way home.
Ja, man muss dazu sagen, du bist inzwischen Pensionist, wie das bei euch in Österreich so schön heißt. Also du hast halt auch einfach die Zeit, länger unterwegs zu sein als die 2 Monate, was man sich als normaler Arbeitgeber vielleicht nur rausschinden kann. Apropos, hattest du ein bestimmtes Zeitkontingent? Eigentlich hast du ja alle Zeit der Welt, aber hast du gesagt, ich muss in 14 Monaten grob wieder daheim sein? Oder war das für dich einfach so Pi mal Auge mal so ein Ding?
Grundsätzlich war es so, dass ich mir gedacht habe, ein gutes Jahr plus minus 2 Monate.
Also so ein Puffer.
Genau. Und große Vorteil, du hast es ja gesagt, ich bin Pensionist, das heißt, ich bin zeitlich nicht so gebunden, weil alle meine bisherigen Radreisen waren mit Start, Ziel, Rückflug, Hinflug und so weiter sehr stressig und zeitgebunden. Und bei einer Weltreise musst du da einen Puffer offen lassen und unter einem Jahr ist das nicht möglich. Weil du willst dir was anschauen und du willst nicht nur hektisch irgendwo durchfahren durch die Länder.
Ja. Sonst wird es schon wieder fast Stress, ne? Man will ja von der Reise auch was
haben,
wie du sagst.
Ja, mit einer Reise dann nicht mehr viel zu tun.
Ja, ja. Wie kam es denn überhaupt zu Strecken? Weil du hast schon gesagt, von ganz weit weg, das war in deinem Fall Alaska.
Genau.
Und der Punkt war auch klar, klar, bei dir wieder daheim in Österreich, in Tirol. Aber ja, die Route zwischendurch, du bist ja auch zwischendurch mal ein Stück geflogen, ha? Aus anders, diversen Gründen wahrscheinlich. Vielleicht magst du das einfach mal ein bisschen erläutern. Wo bist du lang gefahren und welche Passagen bist du geflogen und warum?
Startpunkt Alaska hat einen Hintergrund. Ich habe mit Alaska noch ein bisschen eine Rechnung offen. Ich war da mit dem Fahrrad schon oben, bin damals, weil ich sehr nachlässig gewesen bin, schwer gescheitert da droben und haben mir gedacht, das Alaska, das möchte ich nochmal machen. Und er hat sich das angeboten, dass ich da ganz vom Nordwesten von dem Kontinent von Nordamerika und von Kanada starte und mir gesagt habe, da suchen wir zur Strecke nach Hause. Und alles geht nicht am Landweg, weil da ist halt einmal das Wasser dazwischen. Grundsätzlich hätte man gedacht, nur einen Flug hin, alles Restliche, was ich mit dem Fahrrad nicht fahren kann, per Schiff.
Ja.
War aber dann nicht möglich, weil oft die Wartezeiten viel zu lang waren und deswegen habe ich doch das eine oder andere Stück fliegen müssen. Aber grundsätzlich war die Route ja so, ganz Kanada im Westbereich, die Westküste von USA bis ganz hinunter in den Süden, dann wechseln nach Mittelamerika, alle Staaten von Mittelamerika wollte ich machen, dann wechseln nach Südamerika mit der Atacama-Wüste und der Andenüberquerung. Ich wollte unbedingt nach Rio de Janeiro.
Yeah.
Und von Rio de Janeiro bin ich dann nach Südafrika geflogen und vom Süden Afrika nach Hause. Das war grob so die Strecke und das waren so die circa 32.000 Kilometer.
Wobei du ja ein Stück in Afrika auch per Flieger überbrückt hast. Ich habe es in deinem Buch, da habe ich ja schon reingelinst und drin rumgeblättert und rumgeschmökert. Hast du einfach per Flieger auch überbrückt, weil dir die kriegerischen Auseinandersetzungen vor allem, glaube ich, zu heikel waren oder überhaupt, weil die Länder halt schon sehr unsicher dann sind auch zu bereisen. Du bist ja bis Kenia tatsächlich tapfer geradelt und dann wieder per Flieger bis Marrakesch direkt, ne? Wenn ich das richtig weiß.
Das waren einfach die Tipps der Einheimischen und das habe ich auch bei der Planung zu Hause immer wieder zu hören bekommen. Da geht es jetzt nicht nur um die kriegerischen Auseinandersetzungen, da ist halt totales Outback, Wüstengebiet und irgendwo muss ich die Kirchen im Dorf lassen. Es sind so schon 32.000 Kilometer und es wäre dann zu lang und vor allem zu risikoreich gewesen.
Ja. Was mich da ein bisschen gewundert hat, war, du hast zum Schluss auf unserem Kontinent ja noch einen Schlenker dann auch über Großbritannien gemacht. Das war ja nicht der direkteste Weg. Also bist du in Spanien dann angelandet, per Fähre übergesetzt von Marokko wiederum und hast dann eigentlich noch einen riesen Bogen über Großbritannien, Stonehenge vor allem gezogen. London bist du auch nochmal vorbeigefahren. Warum das? Warum diesen Bogen nach Norden?
Ich wollte nicht direkt nach Hause. Ich wollte mir noch zusätzlich was anschauen. Ich wollte auch mal da nach Großbritannien rauf. Und vor allem, da kommen wir vielleicht noch dazu, hat mir nach der Afrika-Durchquerung, wie ich dann wieder auf dem europäischen Festland war, ich habe so das Gefühl gehabt, ich mag überhaupt nicht nach Hause. Das Einzige war meine Familie, das mich noch da nach Hause gehalten hat. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich mache noch ein bisschen einen Bogen, weil ich bin so in diesem Radreiseflow drinnen gewesen, dass ich sogar ein bisschen Angst gehabt habe, wieder in die, unter Anführungszeichen, volle Zivilisation und in das normale Leben zurückzukehren. Und der Schlenker war gerade richtig.
Ja, okay, das ist verständlich. Hast du die Flüge schon im Voraus gebucht gehabt und die Fähren? Oder hast du immer geguckt, wann komme ich dann ungefähr an während der Reise?
Flugmäßig nur den Hinflug zum Startpunkt. Ja. Alles andere kannst du nicht planen, weil eines bin ich auf dieser langen Reise draufgekommen. Du musst flexibel sein, musst gut vorausplanen und du musst viel umplanen. Mhm. Und das sind alles Sachen, die in mein Leben eigentlich, oder ich sag so, ich bin eher ungeduldig und eher ein bisschen derjenige, der genau plant. Und das habe ich aber auf der Reise lernen müssen, das geht nicht. Und daher hast du auch die Flüge vielleicht so eine Woche im Vorhinein oder maximal 14 Tage im Vorhinein planen können.
Um einfach sicher zu sein, ich komme da auch wirklich in der Zeit an und mit allem, was ich mit habe und bin gesund hoffentlich bis dahin und so weiter. Ne? Das wäre jetzt auch was gewesen, wie viel Flexibilität. Also du hast immer so ein, zwei Wochen im Voraus die Strecke und eben auch den weiteren Verlauf geplant.
Grundsätzlich ist beim Thema Strecke ja so, ich habe die komplette Strecke von zu Hause aus geplant, oldschool-mäßig, nur mit Straßenkarten, weil ich fahre nie mit Navi, sondern nur mit Straßenkarten. Das heißt, ich habe mir für alle Länder die Karten organisiert, habe die Strecken zu Hause geplant und so zu 90% habe ich mir auch während der Reise dran gehalten. Du musst aber von Tag zu Tag, und das ist eine der größten Schwierigkeiten auf so einer Reise, neu planen. Du musst dir schauen, geht die Strecke? Kannst du das machen? Und so weiter. Das heißt also, streckenmäßig musst du dir das nach der Grobplanung fast jeden Tag noch einmal anschauen. Und du planst aber da dann nicht mehrere Tage voraus, sondern du planst von in der Früh bis am Abend. Und am Abend im Zelt legst du die wieder hin und schaust da an, wie geht der nächste Tag weiter.
Ja gut, aber so einen groben Plan für die nächste Woche wird man ja haben, weil man will ja irgendwo da und da hinkommen und meine, das checkt man ja vorher schon, aber auch die Straßenlage je nach Wetter oder falls ein Erdrutsch drüber ist, das kriegt man alles mit. Also
machst du so einen groben Plan, dass du da sagst, in der nächsten großen Stadt ungefähr in 10 Tagen will ich da sein und so. Dann weißt du plus minus jeden Tag ungefähr die Kilometer muss ich fahren. Das funktioniert recht gut. Und es gleicht sich alles wieder ein bisschen aus, weil einmal sagst du, ich fahre heute lieber 30 Kilometer weniger, am nächsten Tag geht es dir wieder gut. Also so eine grobe Vorausplanung machst du schon.
Ja, wie hast du dich denn insgesamt vorbereitet? Ich meine, muss bei dir dazu sagen, in deinem aktiven Polizeidienst, du bist Polizist gewesen, warst du auch 8-Kämpfer, du warst im Nationalteam.
Ja.
Für Österreich, ne? Also du bringst schon mal, sage ich mal, gewisse sportliche Grundvoraussetzungen mit. Aber was hast du im Vorfeld dann trotzdem machen müssen, wollen, können oder hast es halt gemacht, damit die Reise auch wirklich gelingt?
Also ich war grundsätzlich ja schon Leistungssportler. Wie du gesagt hast, ein paar Grundvoraussetzungen habe ich gehabt. Aber ich muss gleich dazu sagen, das hat mit dem Radfahren gar nichts zu tun. Mhm. Also du kannst nur so ein guter Leistungssportler sein, aber Radfahren ist wieder ganz was anderes.
Ja.
Ich habe immer wieder größere Reisen gemacht, aber zum Thema Vorbereitung, und das ist mir wichtig, dass ich das sage, körperlich, du musst natürlich halbwegs fit sein und gesund sein, aber körperlich muss ich mich auf diese große Reise nicht besonders vorbereiten, weil du kannst dich körperlich auf eine Weltreise jetzt nicht besonders vorbereiten. Du kommst da in den Flow hinein, nach 14 Tagen, 3 Wochen, du wärst jeden Tag, so komisch, dass das klingt, besser und fitter. Mhm. Und nach 3, 4 Wochen bist du in dem Flow drinnen, das Tempo macht die Musik. Mhm. Ich kann mich nicht besonders vorbereiten. Das Einzige, was du schon machen sollst, du sollst hin und wieder so ein paar stündige Ausfahrten machen. Da geht's aber gar nicht so um die körperliche Vorbereitung, sondern das psychische Training. Und auch so ein bisschen das Sitzfleisch trainieren, weil du musst das Ganze ja auch sitzen können. Mhm. Aber Thema Vorbereitung körperlich ist jetzt nicht besonders wichtig.
Okay. Und an Ausrüstung, wie warst du ausgerüstet? Was hast du mitgehabt? Du bist ja mit einem Gravelbike unterwegs gewesen, also einem recht geländetauglichen Rennrad, wenn man das mal so runterbrechen darf. Und natürlich Gepäcksystem, hinten 2 Taschen, vorne 2, also so, wie heißt das immer, also auf Höhe der Räder.
Genau, Low Rider.
Low Rider, sowas. Ich bin gerade gehangen, bin gerade nicht auf das Wort gekommen. Und natürlich nur eine Lenkertasche und so, ne, das Übliche.
Das wichtigste Thema für so eine Weltreise ist das Thema Material. Du brauchst für 365 Tage, für 4 Jahreszeiten einfach das entsprechende Material. Das ist das Hauptproblem bei der Reise. Und beim Material, ganz kurz gesagt, sind folgende Sachen wichtig. Du brauchst ein Gravelbike, das, mit dem du überall fahren kannst. Mhm. Das heißt, es schaut wie ein Rennrad aus, hat breitere Reifen, hat die Bohrungen für die Gepäckstaschen und so weiter. Und ich habe da ganz ein tolles deutsches Wertprodukt gehabt, also super Gravelbike, mit das alle Anforderungen entspricht. Das, was natürlich deinem Körper angepasst ist. Das Zweite, du brauchst wirklich eine gute Bereifung. Hast du das nicht, dann hast du nur Probleme. Das heißt, du brauchst eine Allround-Bereifung, wo du am Asphalt und auch am Schotter und im Sand fahren kannst. Das Nächste, du brauchst unbedingt wasserdichte Taschen.
Ja, das stelle ich mir auch sehr wichtig vor.
Du musst Material, Taschen haben, die waterproof sind. Es darf da drinnen nichts nass werden, weil wenn du nasse Bekleidung hast, dann hast du ein Problem. Also alles.
Genau, nasses Zelt, nassen Schlafsack, es gibt nichts Unangenehmeres. Ne?
Das Dritte, und das ist fast das Wichtigste, du brauchst eine Top-Bekleidung, die alles abdeckt, die 40 Grad in der Wüste abdeckt und den leichten Schneefall in Alaska abdeckt. Das heißt, du brauchst...
Da muss ich gerade fragen, hast du es die ganze Zeit mitgehabt oder hast du auch mal was hin und her geschickt?
Ich habe das genau geplant, was brauche ich, und ich habe die gesamte Bekleidung mitgenommen. Ich habe halt einmal Bekleidung aussortieren müssen, wenn sie kaputt war, und habe mir dann einmal von meinem Ausrüster 2. Radhose nachschicken lassen. Aber grundsätzlich hast du immer alles mit. Du brauchst es. Du brauchst durchschnittlich so alle 4 Wochen brauchst du das komplette Material, weil es regnet einmal und es ist einmal komplett heiß.
Ja, zumal du ja auch in Höhen unterwegs warst, selbst im Sommer, in Rockies oder in den Anden, da oben ist es halt kalt. Ja. Ne?
Und ich muss es jetzt da einfach dazu sagen, gerade bei der Bekleidung war mir wichtig, ich möchte eine Bekleidung, die bei uns produziert ist und nicht irgendeine Billigware von woanders. Und ich habe mit meiner Ausrüstung, mit Löffler einfach eine Bekleidung gehabt, die was bei uns produziert ist und die alles abgedeckt hat. Mhm. Und der nächste Bereich ist Wohnen, Schlafen. Du brauchst ein Jahreszelt mit Moskitonetz. Du brauchst einen Wasserfilter, du brauchst einen kleinen Kocher, weil ein bisschen Komfort, den wollte ich einfach immer haben.
Ja, du hast ja auch so schön geschrieben, der morgendliche Kaffee war dir eigentlich wichtig, ging halt nicht in jedem Land, auf jedem Abschnitt, aber eben, das sind halt die Sachen, wo man sich dann doch ein bisschen einen Komfort holt, um das überhaupt durchzustehen. Ja. Ich meine, das ist ja eine Anstrengung.
Dann ist es beim Thema Material noch wichtig, das Ganze drumherum, den ganzen, unter Anführungszeichen, Kleingram. Du brauchst ein Werkzeug, du brauchst Ersatzmaterial, weil du kriegst in Afrika nicht Ersatzschläuche und so weiter. Ja. Du brauchst eine sehr gute Erste-Hilfe-Ausrüstung und du brauchst Notfallmedikamente, weil du bist irgendwo, wo du alleine bist und da kann ich nicht einfach in eine Apotheke gehen. Also das ist das Thema Material und wen es interessiert, das habe ich in meinem Buch genau beschrieben, ist ein sehr großer Bereich. Und jetzt sind wir bei dem, ja, ich kann nicht da 50 Kilo mitnehmen, ich muss das irgendwie einschränken. Ja. Mein Material ohne Essen und ohne Getränke und ohne Fahrrad, reines Zusatzmaterial, waren bei mir 35 Kilo. Und drüber war Stopp.
Und dann halt noch zusätzlich, muss man sich vorstellen, Lebensmittel unterbringen, je nach Abschnitt, Wüstenabschnitt, viel Flüssigkeit. Ne? Also es kommt ja alles noch oben drauf.
Genau.
Das also heißt schon ein Riemen, was man da mit sich rumführt.
Also Thema Vorbereitung, Material ist das Wichtigste.
Also wie gesagt, im Touren-Special von Outdoor ist es für harmlosere europäische, größere deutsche Touren, sind da auch ganz viele Tipps drin. Ab 15.04. Ist es am Kiosk und da kann man sich, sag ich mal, für die Abenteuer vor der Haustür oder für die großen Touren vor der Haustür oder auf unserem Kontinent kann man sich da auch nochmal super informieren. Sonst, wie du gesagt hast, du hast es in deinem Buch ja ganz groß hinten nochmal aufgeführt, was du wie mitgenommen hast. Das ist ja auch wirklich zu wissen. Gibt es denn was du als das nächste Mal anders machen würdest, anders packen würdest, andere Ausrüstung? Irgendein Ding, wo du sagst, boah, hätte ich das bloß mitgehabt. Oder das habe ich nie braucht, das würde ich nie wieder mitschleppen, weil es viel zu schwer war und ich habe es nie gebraucht.
Na, ich bin jetzt, im Gegensatz zu meinen ersten Reisen, wo ich einfach viel zu viel immer mitgehabt habe, muss ich sagen, zu 90% hat alles gepasst. Okay. Einen Tipp für alle, grundsätzlich nimmt man immer zu viel mit. Nehmt's nicht zu viel mit, macht's euch wirklich Gedanken, was ist sinnvoll, weil ihr müsst jedes Gramm mitschleppen. Und ich kann euch nur sagen, 90% der Radreisenden nehmen zu viel Material mit.
Und wenn man es wie du macht, dass man eher in den USA startet, wenn man merkt, das und das fehlt mir unterwegs oder ich brauche einfach noch ein Langarm-Shirt mehr meinetwegen, wenn man im Land startet, wo es das gibt, ist das eigentlich auch eine ganz gute Idee. Dann kann man sich's auch leisten, vielleicht ein bisschen weniger mitzunehmen, weil man einfach die Chance hat, das ein oder andere nochmal nachzurüsten. Ja.
Genau, gerade bei der Bekleidung, du kannst immer wieder was nachkaufen. Mhm. Sport bitte auf keinen Fall bei der Ersten-Hilfe-Ausrüstung oder bei den notwendigen Medikamenten, die ihr braucht und vor allem, wenn ihr ein spezielles Fahrrad habt, schaut bitte, was brauche ich da an Ersatzteilen und legt euch zu Hause was an, wo euch im Notfall jemand was nachschicken kann.
Du hattest ja das, dass dir, ich glaube, es war in Afrika, ist der ein Teil gebrochen, was du jetzt wirklich nicht mit hattest und hattest dann Glück in Windhoek war das, ne? Genau, wo du dann zum Glück nicht zu weit von der Hauptstadt weg warst. Da war auch ein Radladen und die haben genau das Teil gehabt. Das war ja irgendwas in der Hinterachse. Ja.
Genau. Und also, das war aber, das muss ich dazu sagen, das war einfach einer meiner vielen Glücksmomente, die ich gehabt habe, weil du kriegst sonst in Afrika einfach nichts.
Also,
und du kriegst da vielleicht in 2 oder 3 ganz großen Städten die Spezialmaterial haben und ich habe meine Bande genau 100 Kilometer vor der Stadt gehabt. Also
ja, und eben, wenn da was bricht in der Narbe, das ist ja so speziell, da muss man echt Glück haben. Das kann sich ja auch von Modell zu Modell schon unterscheiden. Ne? Also toi, 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 ist echt gut gegangen. Was hat dich das Ganze denn gekostet? Hast du mal so überschlagen, was dich dieses ganze Projekt gekostet hat?
Also das Material lassen wir jetzt einmal weg, weil vom Material bin ich eben ausgestattet worden und grundsätzlich kannst du aber auch nicht sagen, da war ich immer wieder gefragt, ja, was kostet das so eine Weltreise?
Also Pi mal Auge möchte man es ja schon wissen.
Nein, ich kann dir das wirklich nicht sagen. Oder wenn du mir jetzt wirklich festlegst auf einen bestimmten Betrag, aber da muss ich wirklich sagen, 80% Zelt, 20% irgendwo in einem Hostel oder sonst was und das normale Leben, Essen und so weiter, du musst halt ein bisschen aufs Geld schauen, gell? Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist das jetzt nicht so teuer, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so 15.000 Euro? Ohne Flüge bitte, gell?
Ohne Flüge.
Aber du, mit einem Tausender im Monat, so das normale Leben, kommst du durch. Aber bitte die Flüge oder so Zusatzsachen, wenn jetzt was bricht oder du zusätzlich was kaufen musst oder das kommt natürlich noch dazu. Aber du lebst grundsätzlich günstiger wie zu Hause.
Ja, gut. Und siehst mehr, wenn du Glück hast. Normalerweise. Was würdest du jetzt, angenommen, es hat jetzt jemand das Buch gelesen von dir oder hört unseren Podcast, unsere Podcast-Folge hier an und hat jetzt so richtig Bock gekriegt, auch loszulegen. Was würdest du absoluten Einsteigern raten? Sollen wir lieber allein oder in der Gruppe fahren? Was wäre so eine erste große Tour, an die man sich wagen kann? Schon eher innerhalb Europas jetzt mal. Hast du da einen guten Tipp? Oder mehrere gute Tipps.
Also grundsätzlich, was mir ganz wichtig ist, und das kann ich jetzt nach so vielen Kilometern sehr gut beurteilen. Das, was ich gemacht habe, kann jeder mittelmäßig durchtrainierte Hobbysportler auch machen.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay.
Er braucht die Zeit natürlich.
Ja.
Und alles andere ist eine reine Einteilungssache. Das kann jeder machen, der ein gutes Material und so weiter hat. So Einsteigersachen, natürlich fängt man nicht mit einer Weltreise an, sondern so Einsteigersachen, die wirklich auch ein tolles Abenteuer sind und wo ich so das Gesamtpaket habe, wenn ich in Europa, dann sage ich, fahrt's rauf Richtung Skandinavien und wenn es was ganz Besonderes machen willst, fahrt's Richtung Nordkap rauf, da habt's alles. Da fahrt's zuerst durch das schöne Deutschland durch, wo ich in der vollen Zivilisation bin und je höher ich hinaufkomme, desto weiter komme ich in die Wildnis hinein und kann alles super testen, ich kann das Material testen, ich kann gutes, hab gutes, schlechtes Wetter, bin im Outback-Bereich, bin in der Zivilisation. Das sind so Sachen, ich habe das zum Beispiel gemacht auch als Test- und Trainingstour und sowas bietet sich total an. Aber es gehen auch kürzere Sachen. Wenn einer sagt, ich will einmal das wirklich toll testen, dann kann ich in 14 Tagen in Deutschland eine schöne Runde fahren, kann sagen, okay, grundsätzlich nehme ich mein Zelt mit, aber ich bin mitten in Deutschland und bin voll in die Zivilisation und wenn schlechtes Wetter ist, kann ich auch einmal in ein Hotel gehen. Geht es einfach an? Probiert es einfach einmal. Versucht es einmal. Und ich kann euch eines garantieren, 90% von denjenigen, die das Radreisen beginnen, werden den Radreisevirus bekommen, so wie ich.
Okay.
Die hören nicht mehr auf und dann steigert sich das natürlich immer mehr.
Also in Deutschland hat man ja auch noch zum Beispiel das Netz vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, geprüfte Unterkünfte, wo man auch sicher ist, man kommt auch, wenn man eingesaut ist oder das Rad hat was, ja, da ist meistens eine Werkstatt dabei oder die kennen jemanden, wo man was reparieren lassen kann. Also das ist wirklich niederschwellig, würde ich mal sagen, ne? Dass man da einfach ein Unterstützernetzwerk automatisch hat. Ja. Da kann einem relativ wenig passieren. Und ich muss nochmal Eigenwerbung machen. In dem Tourenrad-Special sind auch viele, viele Tourentipps in Deutschland drin und eine durch Salzkammergut, aber das meiste ist in Deutschland. Also genau das, was du vorgeschlagen hast. Kann man mal gucken, oh, was für eine erste Tour könnte ich mir eigentlich ausgucken. Prima, das mache ich. Aber wenn man sowas alleine macht, gut, innerhalb von Deutschlands ist das vielleicht noch nicht so das Ding, aber wenn es ein bisschen größer wird, wie geht man denn mit Einsamkeit oder Alleinsein um? Du hattest ja auf deiner großen Tour, gerade an Weihnachten 2023, ziemlich zu knabbern, klar. Man weiß, die Familie hockt jetzt zusammen, isst was Nettes, hat einen schönen Abend, es ist warm, weich, kuschelig und man selber ist irgendwo komplett alleine draußen.
Also das ganz große Thema bei einer so einer Weltreise, du schneidest es gerade an, ist die Psyche. Mhm. Ich wollte es eben zuerst sagen, weil ich gesagt habe, das kann grundsätzlich jeder mittelmäßig durchtrainierte Hobbysportler. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du musst es psychisch schaffen. Mhm. Denn auf so einer Reise bist du oft ganz, ganz alleine. Und mit alleine meine ich wirklich alleine. Da siehst du tagelang niemand, kein Auto, nichts. Es ist oft einmal eine ganz schwierige Sache und das musst du aushalten. Das war für mich das Schwierigste auf dieser Reise.
Aber du bist doch sonst auch mal allein unterwegs gewesen. Ja, ja. Ne? Also bist ja so ein Solo-Radfahrer eher. Ne? Also ja. Bist, glaube ich, noch nie mit einer Gruppe irgendwie gefahren oder zu zweit, zu dritt, dass du sagst, außer den 3 Wochen, wo du mit deiner Lebensgefährtin jetzt auf der großen Tour mal zusammen in den USA ein Stück geradelt bist, aber sonst warst du immer alleine unterwegs oder auch vorher schon.
Derjenige, der ein Radabenteuer machen will, den rate ich nur eindringlich, fahrt's alleine, weil, du hast es schon angeschnitten, mit Gruppe und so weiter, das ist ganz heikel. Die Tempo stimmen nicht, die Pausen stimmen nicht. Also das ist ganz heikel und das funktioniert auch nur ganz selten. Mhm. Ausgenommen mit einem eigenen Partner oder mit jemandem, den ich gut kenne. Ich habe zu mir gehört beim Radabenteuer auch das Alleinsein dazu. Nur bei dieser Weltreise, das war nochmal ein bisschen eine andere Liga. Weil da waren einfach Gebiete, die was einfach extrem waren. Atacama-Wüste oder die Kalahari in Afrika oder auch dort oben in Alaska, Yukon. Das war vom Alleinsein sehr heikel. Was ganz toll war bei mir, ich habe einen Satellitensender mitgehabt, mit dem man zumindest, also nicht telefonieren kann, das ist ja ein Gerät für Absetzen von Notrufe und so weiter, aber man kann SMS hin und her schreiben. Und da war ich mit meiner Familie fast täglich in Kontakt. Und das war so ein bisschen, was meine Einsamkeit aufgehebt hat. Aber es gibt Situationen, da setzt du dich auf dem Highway oder so wie in Panama bei 35 Grad zu Weihnachten, da setzt du dich einfach auf die Straßen und bist tot unglücklich, weil du einfach so richtig tiefes Heimweh hast. Mhm. Aber das gehört zur Weltreise dazu.
Ja gut, das muss man aushalten können und wollen. Ne? Das ist das.
Wenn du das nicht aushaltest, kannst du nicht auf eine Weltreise gehen.
Ja.
Aber die Psyche ist das Anstrengende bei einer Weltreise.
Würdest du sagen, dass so eine Tour, wie du die gemacht hast, dass man die auch als Frau alleine machen könnte?
Selbstverständlich. Ich habe einige Frauen getroffen. Na, selbstverständlich. Die Zeiten sind schon lang vorbei, wo eine Frau sagt, man, das kann ich nicht da.
Naja, eher so, wegen, es gibt ja eben doch üble Menschen auch, die einem da vielleicht nichts Gutes wollen. Und da ist man als Frau vielleicht doch ein bisschen ausgelieferter als Mann.
Also gerade zu dem Thema, was du gerade anschneidest, ich habe auf der gesamten Weltreise nie grundsätzlich ein kriminelles Problem gehabt mit jemandem. Mhm. Ja. Es gibt natürlich in die Großstädte, in die Ballungszentren muss man aufpassen, aber mir ist es auf der Weltreise viel besser gegangen, als wenn ich hier bei der Zivilisation in einer großen Stadt Rad fahre. Mhm. Und es ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau, mit einer Ausnahme. Es gibt natürlich so einige wenige Länder, da muss ich mir halt als Frau ein bisschen besser anpassen. Ja. Da funktioniert es halt nicht so wie in anderen Ländern, aber das sind einzelne spezielle Länder. Mhm. Von der Gesamtgefährlichkeit ändert sich nichts, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und ich traue der Frau das genauso zu wie ein Mann, dass er sowas macht, weil noch einmal beim Radfahren macht das Tempo die Musik. Mhm. Und die Frau fährt halt vielleicht, muss aber gar nicht sein, nicht so leistungsfähig, fährt halt 20 Kilometer weniger am Tag. Völlig unrelevant für eine Weltreise. Ich habe einige Frauen getroffen, die schlechteres Material gehabt haben wie ich und auch eine Weltumrundung gemacht haben. Also warum nicht?
Also auch an die Einsteiger, Mut, fangt klein an und fahrt auch alleine, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr niemanden habt, der mitkommt, das ist kein Problem. Wie viel technisches Know-how sollte ich denn haben? Jetzt, was wir angeschnitten haben, wenn ich innerhalb Deutschlands bin, da mag ich immer wieder einen Radladen finden oder eine Werkstatt oder ich bin auch nicht so weit ab vom Schuss. Aber wenn ich so ein bisschen mehr in einsameren Gegenden unterwegs bin, ich muss mir selber helfen können. Wie fit muss ich sein in Sachen Radreparatur?
Thema Radreparatur, schaut euch einfach Grundsachen an, Basics. Der Klassiker, ich muss schon wissen, wie baue ich das Hinterrad oder das Vorderrad aus, um den Schlauch zu wechseln. Das sind Basics. Ich schaue mir ein paar allerwichtigste Sachen an. Wie kann ich, wenn eine Kette reißt, die Kette machen? Aber ich brauche keine Spezialsachen lernen, weil ich die sowieso nicht reparieren kann, weil ich nicht das Material mit habe und nicht die Ersatzteile. Also ein Grundwissen ist wichtig und sind wir uns ganz ehrlich, fast überall, ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Handy empfange und ein WLAN habe, kann ich in die gängigen Suchmaschinen eingeben und bekomme irgendwelche Anweisungen. Aber ich brauche natürlich zumindest das Basismaterial mit. Also technisch, Grundvoraussetzung ist wichtig. Alles, was drüber raus ist, kann ich selber nicht machen.
Okay. Ja gut, da muss man sich da auch nicht komplett verkünsteln, sondern kann wirklich mal in Ruhe üben, wie wechsle ich einen Schlauch. Damit hat man wahrscheinlich schon das, sag ich mal, 90% der Defekte, die man unterwegs hat, abgedeckt, weil das meiste wird irgendwas in der Richtung sein. Jetzt aber nochmal, wollte ich mich nochmal auf die ganz persönliche Ebene begeben. Du warst ja echt auch in vielen heiklen Situationen oder ja, bei 14 Monaten passiert einem dies, das, jenes. Gab es denn Momente falschen Ehrgeizes bei dir oder vielleicht sogar Leichtsinns? Ich habe mir da so ein paar Sachen rausgeschrieben, nämlich einmal bist du tatsächlich durch den Titicacasee geschwommen, weil die letzte Fähre weg war, dein gesamtes Material war auf der anderen Seite, da war die Unterkunft schon gebucht. Oder was ich auch sehr beeindruckend fand, du bist in den Anden einen sehr langen Pass gefahren, hast dir eigentlich schon vorgenommen gehabt, boah, in dem Ort, der noch so auf halber Strecke liegt, da mache ich eine Pause, gönne mir einen Pausentag, bist aber kurz entschlossen doch weitergefahren und hast es, glaube ich, zwischendurch echt sehr bereut. Und im Sambesi-Nationalpark in Afrika hast du auch gezeltet, obwohl da Löwen sind. Wie magst du das jetzt mal für uns einordnen, diese Handlungen?
Ja. Alle Beispiele kann ich jetzt nicht erklären, was du gesagt hast, aber grundsätzlich muss ich sagen, du hast vollkommen recht. Also ich bin phasenweise ein bisschen leichtsinnig geworden, obwohl ich auf meiner meine komplette Reise mit sehr viel Respekt angegangen bin und ja sehr viel Vorwissen gehabt habe und gewusst habe, ich bin überall nur Gast und ich muss mich menschenmäßig und tiermäßig überall anpassen. Ja. Also grundsätzlich, sagen wir jetzt einmal, zu 80% habe ich mich dran gehalten. Aber es sind halt hin und wieder Situationen, da muss ich aber heute auch sagen, das würde ich nicht mehr machen. Das ist schon ungefähr so, da zitiere ich jetzt meine Frau, die zu mir gesagt hat, Tom, du bist so viele Jahre mit dem Rettungshubschrauber geflogen und hast mir oft am Abend erzählt, was du wieder von den Leuten vom Berg runtergeholt hast, die mit Flipflops da droben waren.
Musst du dazu sagen, du warst nebenher auch noch als Flugretter tätig, also hast du auch wirklich gute Erfahrungen mit dem Leichtsinn anderer Menschen.
Ja. Und jetzt machst du in anderen Ländern unterm Strich auch solche wahnsinnigen Sachen. Aha. Und so als Beispiel, was natürlich, was ich nicht mehr machen würde, du hast es schon angeklungen, das Zelten mitten im Löwengebiet, das war sicher leichtsinnig. Wenn du dann in der Früh das Zelt in den Reißverschluss aufmachst und du siehst, dass 50 Meter daneben ein riesiger männlicher Löwe liegt, dann hast du einfach nur Glück gehabt, dass der schon gefressen hat die Tage davor, weil die fressen ja nur alle 14 Tage, 3 Wochen. Ansonsten war das mit einer Weltreise. Also das war sehr leichtsinnig.
Würde Zelt schützt ja nicht wirklich, ne? Du siehst den Löwen zwar nicht, aber er riecht dich zumindest.
Oder das war also nicht nur leichtsinnig, das war vielleicht sogar ein bisschen lebensgefährlich. Ein anderes Beispiel, was jetzt zwar nicht lebensgefährlich, aber schon auch leichtsinnig war, das ist gerade bei der Andenüberquerung. Die Andenüberquerung war das Härteste auf der gesamten Reise und da bin ich schon sehr an meine Grenzen gekommen, weil da geht's einfach nicht nur bergauf, sondern da geht's einfach bergauf, bergab, bergauf, bergab und du fährst halt 14 Tage, 3 Wochen oder länger zwischen 4.000 und 5.000 Höhenmetern
ein. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja die Höhe dazu, ne? Wo man sich eigentlich nochmal auch akklimatisieren muss, wenn man da dauernd hoch runterfährt.
Und du hast viel Gepäck mit und so weiter und da kommst du irgendwann an deine Leistungsgrenze, gell? Und da bin ich wirklich an meine Leistungsgrenze und gekommen und da habe ich mir gedacht, da über den Pass, da komme ich einfach nicht mehr drüber. Und dann,
es waren 290 Kilometer, Nauf.
Ja, genau.
Und, also so hast du es beschrieben. Ne?
Genau,
also.
Und dann, nein, noch mehr und jetzt mach doch noch, anstatt einfach einmal sagen, okay, jetzt stelle ich einen Tag das Zelt auf und bleib da. Mhm. Und das war dann schon auch leichtsinnig und das hat man dann, ich habe es geschafft, aber das hat mir mein Körper dann sehr, sehr übel genommen, weil ich war eine Woche lang wirklich jetzt nicht krank, aber ich war einfach nicht mehr fähig weiterzufahren. Ich habe dann wirklich eine Woche Pause gebraucht und das war so, da bin ich mit meiner Gesundheit und mit meinem Körper ein bisschen leichtsinnig umgegangen. Das sind Sachen, die würde ich jetzt nicht mehr machen, aber ausgenommen jetzt diese Löwensache, waren das ein paar so grenzwertige Sachen, wo man einfach ganz ehrlich auch sagen muss, das ist eine Weltreise und das ist nicht eine Weltreise mit einem 200 PS Auto, sondern du bist in der Natur und du bist dein eigener Motor und da passiert halt sowas.
Ja, bei dir ist ja auch viel, das hast du auch schön beschrieben, die Angst ein bisschen mitgefahren, ne? Gerade in Südafrika oder in Afrika ist ja Linksverkehr. Und das war dir am Anfang so unheimlich, dass du gesagt hast, oh, die Fußgänger, die laufen so, dass sie den Gegenverkehr sehen, also eigentlich auf der falschen Seite. Das mache ich auch. Was jetzt bei der Polizei vor Ort auch nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen ist, ne? Aber ja, das war halt auch so ein Ding, wo du gesagt hast, boah, das mache ich jetzt mal so. Und auch verschiedene Streckenabschnitte, die waren ja wirklich übel, ja, mit Schlaglöchern oder auch Müll auf der Strecke, wo man die ganze Zeit nur ein Slalom fährt und dann fährt links halt doch der große Truck vorbei oder rechts, je nachdem, auf welchem Kontinent man gerade unterwegs ist. Wie bist du damit umgegangen, mit dieser, ja, in jedem Bereich gab es ja so ein Ding, wo man sich schon halt Sorgen machen müssen oder sogar Angst haben können?
Hin und wieder fährt die Angst mit. Es gibt Länder, es gibt Straßenabschnitte, da muss ich zugeben, da habe ich Angst gehabt. Kleines Beispiel oder zwei Beispiele. Einmal natürlich in Afrika am Anfang mit dem Linksverkehr. Das geht vielleicht nur als Autofahrer, aber als Radfahrer, das war für mich katastrophal die ersten Tage. Und ich habe einen Fehler nach dem anderen gemacht und ich habe riesen Schutzengel gehabt, dass da nichts passiert ist. Aber da habe ich Angst gehabt, einfach mit dem Linksverkehr. Wo ich auch Angst gehabt habe, das war gerade in einzelnen Abschnitten in Mittelamerika. Ich denke zum Beispiel, da fährst ja du hauptsächlich der Panamerikaner entlang, weil du willst natürlich nicht zu sehr ausweichen, weil du musst irgendwann einmal weiterkommen. Und das ist halt einmal die Panamerikaner.
Die in einem ziemlich schlechten Zustand ist in Mittelamerika, wie du beschrieben hast.
Elendiger Zustand. Riesige Schlaglöcher, viel Müll, extremer Verkehr. Verkehrsregeln, die es zwar gibt, aber zu 90% nicht eingehalten werden.
Teilweise auch nur einspurig. Ne? Also
ja, und der Radfahrer, Richtung. Der Radfahrer gehört da einfach nicht auf die Straßen rauf. Das ist so, als wenn du bei uns auf einer sechsspurigen Autobahn fahren würdest. Aber trotzdem, du musst da fahren, weil du musst durch die Länder kommen.
Und was anderes gibt es ja teilweise ja, wahrscheinlich
das,
auch nicht.
Es ist dann aber teilweise so passiert, dass zum Beispiel gerade in El Salvador habe ich ohne Polizeibegleitung durch dieses Land nicht fahren dürfen. Und da ist nicht um die Kriminalität gegangen, sondern die Polizei hat gesagt, es ist lebensgefährlich. Und die haben mich einfach begleitet, indem sie hinter mir oder vor mir gefahren sind.
Schwimmst du auch ganz schön mit, das war wie so ein Staffellauf von den Polizisten, ja. Also eine Staffel oder eine Streifenwagenbesetzung hatte ich einem Motorradpolizisten übergeben und dann doch wieder einen Streifenwagen, also das sollte man wirklich in deinem Buch nachlesen, das fand ich sehr, sehr interessant, ne? Von wem du da so begleitet worden bist und was die auch wieder von der Einstellung zum Radfahren hatten, die Polizisten, die Job hatten.
Das war, ich glaube, dass das für mich auf dieser Strecke lebensrettend war, weil es gibt Aufnahmen, die ich dann auch in meine Vorträge zeige, da blast, habe ich mit der Drohne gemacht, da sehe ich, dass der Truck fährt 20 Zentimeter neben mir mit der vollen Geschwindigkeit vorbei und eine Dosierung und nicht nur deine Reise ist vorbei, sondern dein Leben ist vorbei. Also da ist teilweise die Angst mitgefahren.
Aber die gut, Angst, dir blieb ja nichts anderes übrig. Ja. Du hast durch das Land ja irgendwie durch müssen. Also das würde ich nicht mehr unter Leichtsinn verbuchen, sondern das ist halt in dem Land so. Und da muss man mit der heiklen Situation halt irgendwie umgehen wahrscheinlich.
Ja. Und ich wollte jetzt nicht sagen, okay, ich steige immer wieder in einen Bus ein und fahre da. Ich sage heute, das ist ja ein kalkuliertes Risiko. Und da muss ich einfach extrem aufpassen. Und da muss ich halt einfach einmal mit dem Fahrrad schieben und muss einen halben Meter aus der Straße rausgehen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Aber ich wollte da nicht immer sagen, okay, jetzt steige ich einfach in den Bus ein. In Afrika, in Botswana oder im Hinterland, ja, da gibt's halt keine Seitenstreifen. Mhm. Aber deswegen habe ich meinen Seitenspiegel oben, meinen Rückspiegel, wo ich reinschaue. Und wenn da Verkehr kommt, dann weiß ich halt, ich muss stehen bleiben und muss einen Schritt auf die Seite gehen. Das sind Sachen, die lernst du auf einer Weltreise. Aber du kannst nicht immer, genauso nicht immer, wenn es regnet, sagen, jetzt bleibe ich stehen oder ich steige in den Bus ein. Dann hat das mit einer Weltreise nichts mehr zu tun.
Ja, gut, es waren jetzt so ein paar Einblicke in die Radfahrerhölle, wie du so schön genannt hast, das Radfahrerfegefeuer. Es gab ja auch Momente, wo du dich im Radfahrerhimmel gefühlt hast. Kannst du mal sagen, was so richtig schöne Begegnungen waren oder vielleicht sogar deine schönste Begegnung oder dein schönster Moment?
Also unabhängig von dem, das muss ich jetzt einfach sagen, dass ich nach 6000 einsamen Kilometern endlich ein bisschen mit meiner Frau fahren habe können. Das war
das ist so,
wenn du immer allein bist und du hast dann, das war eine coole Sache, aber es gibt wirklich den Radfahrerhimmel. Ich sage so ein Beispiel, wenn du durch die Atacama-Wüste fährst und du hast zuerst 3 Tage lang nur Gegenwind gehabt und dann hast du auf einmal 50 km/h Rückenwind. Und der schiebt die durch und du musst nicht kein einziges Mal treten, eine Stunde lang. Dann ist das wie ein Radfahrerhimmel. Oder wenn du so, ja, es gibt so Abschnitte wie auf der Westküste von Nordamerika, wenn rechts neben dir der tolle Pazifik ist, wo die Sonne untergeht und du fährst so richtig zufrieden der Küstenstraße entlang. Oder ganz krass, wenn du in Afrika dein Zelt aufstellst am Abend und du hast jeden Abend einen traumhaften Sonnenuntergang und du bist am Tag 120 Kilometer gefahren und am Abend sitzt du da heraus und dann denkst du nur, boah, danke, dass ich sowas machen kann. Das ist einfach, das sind Situationen, wo ich sage, du hast das Gefühl, ich bin ein Radfahrerhimmel.
Und jetzt nochmal das Gegenteil, was war der schlimmste Moment? War das tatsächlich der Pass in den Anden oder hattest du noch so ein Ding, wo du sagst, so, und da habe ich eigentlich auch wirklich nicht mehr gewollt. Also das war echt die Radfahrerhölle für mich.
Also Radfahrerhölle gibt's immer wieder. Was ich auch dazu sagen muss, nicht mehr gewollt betrifft so die Strecke oder den Tag. Ich habe auf meiner ganzen Weltreise nie das Gefühl gehabt, jetzt gebe ich auf. Aber es gibt Situationen, wo du sagst, wow, ich mag nicht mehr. Ja. Das ist auch zum Beispiel so, wenn du Tage hast, wo in der Wüstengegend nur brutalen Gegenwind hast. Und du hast schon komplett runtergeschalten auf die kleinste Übersetzung, du kommst nicht weiter. Und da denkst du einfach, ich mag nicht mehr. Ich mag halt nicht mehr.
Verständlich.
Oder was natürlich der Klassiker Radfahrerhölle ist, das war mein einziger Unfall, den ich gehabt habe, wenn die einfach ein LKW touchiert.
Kalifornien war das, ne?
Genau,
da hatte ich einfach einer umgeholzt.
Ja, und da guckst du vor der Straße und du hörst dann die nächsten Tage, träumst davon und hörst ständig diesen Schnall und diesen Krach und das Scheppern vom Fahrrad. Das sind dann so Situationen, wo du denkst, du bist jetzt in der Radfahrerhölle.
Und was war mit dem Sandsturm in Peru? Also das fand ich auch übel, ne? Oder er sich plötzlich aufgebaut hat, wie du es beschrieben hast.
Ja,
dann noch hinterm LKW-Schutz gesucht, dann ist der aber auch noch angefahren und dann wärst du fast da unter die Räder gekommen. Also das stelle ich mir auch ein bisschen Radfahrerhölle vor, ne? Das ist schon so eine Szene daraus.
Gehört auch zum Thema Radfahrerhölle und vor allem, da geht es jetzt gar nicht einmal so darum, dass ich das vielleicht nicht aushalte, weil da muss ich halt einfach eine Mütze aufsetzen und einen Mundschutz und so weiter, aber Radfahrerhölle ist es wirklich fürs Fahrrad, weil jeder Radfahrer weiß, Sand auf der Kette, Sand in der Schaltung, da ist Ende, da stehst du. Ja. Und ich bin einfach wirklich in einen Sandsturm reinkommen und da, du musst dir vorstellen, da ist ja nichts. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, jetzt geh ins nächste Restaurant, da ist nichts. Mein Glück war, dass da eine Baustelle war, dass da LKW waren und die haben mich dann da hingerettet und hinter die LKW planen. Aber wie dann die Baustelle aufgegangen ist, sind die weitergefahren.
Ja.
Und ich nicht. da bin ich einfach aufgestanden. Gell? Und, aber ja, gehört auch dazu.
Ich fand es ja tapfer, du hast ja sogar deine Zahnbürste dann geopfert, um eben den Sand aus der Kette und aus den Kettenblättern rauszukratzen, damit
kannst du überhaupt weiterfahren konntest. Du kannst keinen Meter weiterfahren, wenn du das nicht komplett irgendwie rausputsch.
Ja, und dann muss man halt mal seine Zahnbürste opfern.
Dann ist immer wieder das halt bei dem flexibel sein, umplanen und gehört dazu.
Jetzt habe ich eine ganz kleine Schnellfragerunde für dich, nämlich auch zum Thema Radfahrerhölle. Was ist schlimmer, Trucks oder der Gegenwind?
Gegenwind.
Zermürbt mehr?
Oder viel warum? Mehr.
Viel mehr. Okay. Und was ist schlimmer, Höhe oder Hitze?
Höhe. Ich mag die Hitze. Ich mag das Wüstenfahren. Aber okay, die Höhe ist doppelt anstrengend.
Obwohl du ja in der Marokko hast du ja dann auch mal dich in den Hitzschlag befördert, ne? Und trotzdem sagst du lieber Hitze.
Okay. Ja, weil ich selber schuld gewesen. Zu wenig getrunken, zu schnell gefahren, zu weit gefahren.
Okay, selber schuld. Na gut. Und Löwe oder Grizzly, was ist schlimmer?
Löwe. Viel schlimmer. Für den Löwen bin ich das Futter. Der Grizzly will nur mein Futter. Der will nicht mich, der will mein Futter. Okay. Der Löwe will mich.
Okay. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon extrem viel abgedeckt von deiner Reise. Wie gesagt, erscheint auch als Buch. Weißt du das genaue Erscheinungsdatum?
Es kommt jetzt Ende März heraus.
Jetzt Ende März, können wir aber gerne
schon vorbestellen
gucken.
Und Ende März kommt es raus. Und
ich sag nochmal den korrekten Titel: Fahrradabenteuer Weltreise. Na, ich schreibe es auch in die Shownotes natürlich rein von dem Podcast, dass man das auch findet.
Und vor allem, was bei dem Buch, ein bisschen Werbung muss ich ja machen, aber was bei dem Buch einfach interessant ist, ich habe einfach die nettesten, die lustigsten und die schönsten und außergewöhnlichsten Geschichten einfach angebracht und überall die passenden Fotos dazu, weil sonst glaubt man das ja niemand. Also es sind ganz tolle Fotos drinnen und vor allem für jemanden, der einmal so eine große Reise machen will, glaube ich, sind ganz gute Tipps drinnen.
Ja, du hast einen relativ großen Anhang, wo du eben das Ganze, was wir jetzt so ein bisschen angerissen haben und an ein paar Punkten ein bisschen vertieft haben, einfach nochmal zusammengefasst, was brauche ich von der Ausrüstung, wie bereite ich mich vor, das Ganze eben, ne? Dass man da wirklich ein gutes Handwerkszeug hat, sollte man wirklich so ein großes Abenteuer mal planen. Apropos planen, hast du denn neue Pläne für neue große Touren?
Jetzt gehe ich mal so auf Multivisionspräsentationsreise, um ein bisschen was zu zeigen.
Deine Termine findet man wo dazu? Ja,
einfach, das Einfachste ist einfach mich ganz kurz googeln und dann kommt sie auf meine Homepage und droben stehen die Termine. Sonst ist das zu aufwendig. Aber da würde ich mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere da wäre.
Und da schreibe ich das natürlich auch in die Shownotes rein, deine Homepage, damit man da direkt finden kann, wenn man dich finden mag, genau.
Und ich mache ja so alle 3 Jahre ein bisschen was Größeres und ich möchte schon noch mal was Großes machen, aber in Europa bleiben, weil Europa ist auch schön und ich hätte vor, alle EU-Staaten abzufahren, alle. Aha. Und in jedem EU-Staat mir anzuschauen, gibt's irgendetwas, was zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter, ein Land macht, gibt es irgendwo in einem Land X einen kleinen Ort, der total autonom arbeitet, weil er nur Windkrafträder hat und so weiter. Also ich möchte jetzt ein bisschen was schauen, was gibt es denn bei uns in Europa, was man ein bisschen was Gutes tut für die Welt.
Ja.
Und eines muss ich sagen, was ich auf meiner großen Reise gesehen habe. Wir leben in einem Schlaraffenland. Und es gibt so arme Länder und so weiter. Und ich möchte mir das einfach bei uns einmal anschauen. Der große Gegensatz, der Kontrast zu den anderen Ländern. Und die ganze EU abfahren.
Ja, das klingt doch nach einem super Plan. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die ist eher statistischer Natur, aber habe ich mich tatsächlich gefragt, wie viele Schläuche hast du auf deiner großen Reise auf dem Long Way Home verbraucht?
Schlauchwechsel, das Wichtigste, was ein Radfahrer kennen muss. Aber kleines Beispiel. Bei meiner ersten Amerika-Durchquerung mit einem schlechten Material habe ich in einer Woche, ich habe es zuerst gesagt, 41 oder 42 Mal Schlauch flicken müssen. geflickt.
In einer Woche.
Mhm. Und heute mit die guten Schläuche, die guten Gravelschläuche und guten Gravelreifen brauchst du das nicht mehr. Und als Beispiel, von Alaska bis herunter nach Südamerika, eine Reifenpanne. Eine.
Mhm. Okay.
In Afrika hat es dann ein bisschen anders ausgeschaut, weil da die ganz spitzen Dornen und so weiter. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, im Verhältnis nix.
Ja gut, im Verhältnis nix. Aber das ist natürlich eine Steigung von einer Woche mit 40, ja. 42 Schläuchen zu zwei Kontinente durchquert mit einem. Das ist natürlich wirklich eine Steigerung.
Aber also, ich muss dazu sagen, in Afrika geht das einfach nicht. Und irgendwann habe ich auch in Afrika, damit ich das jetzt schon auch erkläre, irgendwann war mit dem Flicken Ende und ich habe Reserveschläuche gebraucht von meinem deutschen Ausrüster und die habe ich geschickt bekommen, weil da drunten einfach mit die Dornen und die stechen den besten Reifen durch.
Ja.
Ja. Aber das gehört dazu beim Radfahren, das gehört dazu.
Aber so eine Komplettzahl hast du nicht.
Weißt du nicht mehr.
Ja gut, plus die ganzen Flickereien, das muss man eigentlich auch noch dazu zählen. Jedes Mal, wenn du einen Reifen oder einen Schlauch geflickt hast, das ist ja auch wie...
Taschen runter, Reifen ausbauen, ist immer ein Riesenaufwand. Dann regnet es vielleicht, dann geht der Wind, dann bläst der Verkehr rechts und links bei dir vorbei. Das ist nicht so ohne. Ich mag es nicht besonders gern.
Wer mag das schon gern? Aber da haben wir es wieder für unsere Einsteiger in das Radfahrwesen. Übt es, Reifen runter machen, Schlauch flicken oder wechseln und dann kann es eigentlich schon ins erste Radreiseabenteuer gehen. Oder was meinst du, Thomas?
Probiert's. Ihr müsst's anfangen. Ich habe irgendwann einmal angefangen und bin in New York aufs Rad gestiegen und 2,5 Monate später bin ich in San Francisco gewesen und habe auf dieser Strecke alle meine Sünden abgebüßt. Alle. Aber danach war ich mit dem Radreisevirus infiziert.
Okay. Also auf ins Abenteuer. Vielen Dank, Thomas, für das ausführliche Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Dankeschön.
Und nochmals Werbung in eigener Sache. Unser Tourenrad-Sonderheft, da findet ihr auch ganz, ganz viele Tipps dazu drin, zur Ausrüstung, zur Vorbereitung und auch tolle Tourentipps. Gerade in Deutschland hatte Thomas ja auch schön erklärt, dass das eigentlich ideal ist, um mit großen Radtouren anzufangen. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen möchtet, könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren. Oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da erfahrt ihr alles, was in der Outdoor-Welt gerade los ist. Außerdem, ganz klar, die Hefte gibt's auch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder sie kommen per Abo direkt in euren Briefkasten. Und auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was gerade in der Outdoor-Welt los ist. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.